Einen wunderschönen guten Morgen allen nochmal. Für die meisten nochmal. Ja, ich habe am Anfang eine Frage. Wer ist der größte Märtyrer auf der Erde? Also Märtyrer sind ja Leute, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden, ja, sogar manchmal getötet werden. Und jetzt die Frage, was denkt ihr, wer ist der größte Märtyrer? Also es muss jemand sein, jemand oder etwas vielleicht, der noch lebt. Hat jemand irgendeine Idee? Was? Es gibt mehrere. Wer will da eine Hitliste aufstellen, ne? Also das allein. Und trotzdem, es gibt einen ganz bekannten Christ, der hat sich mal aus dem Fenster gelehnt und hat gesagt, der oder das ist der größte Märtyrer. Wer es ist, erfahrt ihr in wenigen Minuten. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, wir hatten vor, ja, es ist schon ein paar Wochen her, da haben wir einen Gottesdienst hier gehabt und dann haben wir das Vaterunser gebetet. Also ich weiß gar nicht mehr, ob ich vorn war oder ich glaube, ich habe es laut gebetet und habe eingeladen dazu, dieses Gebet, was Jesus ja seinen Jüngern empfiehlt, als sie ihn einmal gefragt haben, was sollen wir denn beten? Na, dann hat er ihnen das Vaterunser empfohlen und eigentlich auch damit uns. Und in diesem Gottesdienst haben wir das laut gebetet. So, also eigentlich eine Situation, die völlig, völlig normal und üblich ist. Kurze Zeit darauf kam dann diese Sache mit den Aerosolen. Schwieriges Wort, wenn ein A und ein E, Aerosolen. Und ab dem Moment wurde das quasi uns genommen, dieses Vater unser laut, also gemeinsam zu beten. Also man kann es immer, also ich könnte es immer noch von hier vorn beten, ne? Oder ihr könnt es, ne, leise für euch, aber es ist nicht mehr möglich, dass wir zusammen im Gottesdienst das Vater unser beten. Könnte man dann sagen, na ja, egal, dann bete du das hier vorn und ich bete den Gedanken mit oder dann beten wir halt was anderes, ist ja egal. Und trotzdem, bei allem Verständnis für den Kampf gegen die Ausbreitung der Aerosole, hat es mich an eine Geschichte erinnert, die ich mal gelesen hatte, aus China. In China ist es ja so, dass Christen es nicht so leicht haben, sich zu treffen. Also wenn sich jetzt ein paar Christen zusammentun und gemeinsam irgendwo sich treffen, dann müssen sie damit rechnen, dass irgendwie die Staatsmacht da eingreift. Die Staatsmacht hat das sehr krass, sehr deutlich geregelt. Es gibt fünf offiziell anerkannte Religionen. Und eine davon ist sozusagen eine protestantische Kirche und die nennt sich Patriotische Drei-Selbst-Bewegung. Also die nennt sich nicht selber so, der Staat sagt. Also es gibt eine protestantische Richtung, evangelisch, und die heißt Patriotische Drei-Selbst-Bewegung. Und vor ein paar Jahren noch habe ich gelesen, dass der Staat dieser evangelischen Richtung verboten hat, über drei Sachen in den Gottesdiensten zu predigen. Und eine Sache habe ich mir gemerkt, das war, es durfte niemals eine Predigt über die Wiederkunft von Jesus geschehen. Wenn das passiert wäre, wäre sofort wahrscheinlich irgendjemand vom Staat gekommen, hätte die Kirche geschlossen, die Leute den Pastor verhaftet. Es waren noch zwei andere Sachen, die verboten waren. Sehr interessanter Fakt. Ich habe jetzt nochmal recherchiert. Es gibt jetzt keine offiziellen Verlautbarungen mehr. Also ich habe auch mit jemandem telefoniert, die waren ein paar Jahre in China als und die haben das quasi nicht bestätigen können. Es gibt diese offizielle Anweisung nicht mehr. Aber es wird trotzdem noch geguckt, ne, was in den Gemeinden, was in den offiziellen Kirchen gepredigt wird. Trotzdem war das so eine Sache, an die mich das erinnert hat. Also da, wo aus der Notwendigkeit heraus Einfluss genommen wird auf eine Gemeinde, auf das, was gebetet wird, auf das, was gelehrt wird. Und wir stehen quasi in der Herausforderung, ne, uns zu beugen oder zu sagen, na, muss das wirklich sein? vielleicht doch das ein oder andere zu hinterfragen, was passiert, wenn wir es trotzdem machen würden. Für chinesische Christen ist es ganz klar, was passiert, wenn sie sich in Hauskirchen treffen, müssen sie damit rechnen, dass sie verhaftet werden. Ja, und wenn sie vielleicht in der patriotischen Drei-Selbst-Bewegung sind und da redet jemand über die Wiederkunft von Jesus, kann es auch immer noch sein, dass der Staat da eingreift und das zensiert. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich will euch heute Morgen nicht auffordern, dass wir gemeinsam das Vaterunser beten, aber ich habe gedacht, es ist ein gutes Gebet, was Jesus seinen Jüngern und damit uns quasi ans Herz legt. Und es lohnt sich nochmal darauf zu gucken, darüber zu reden, darüber nachzudenken, über dieses Vaterunser. Kann sein, dass jeder von euch schon mal irgendwo eine Predigt dazu gehört hat, nehme ich mal an. Mir geht's wahrscheinlich auch so. Und trotzdem habe ich so viel entdeckt dabei und das wollte ich gern mit euch teilen. Über das große Gebet des Vaterunsers. Und ich würde es gern aufteilen. Also nicht heute, dann müsstet ihr einfach ein bisschen mehr Zeit mitbringen, sondern ne, immer wenn ich hier vorne stehe, würde ich mir immer so ein Vers rausgreifen, eine Bitte aus dem Vaterunser und sie gemeinsam mit euch betrachten. Gestern hat mir der Sascha, kennt ihr alle den Sascha? Ja, ne? Der hat mir ein Bild geschickt, die waren gestern auf der Laga. Du auch? Hammer. Wir auch. War? Wann warst du? Und was habt ihr um 12 gemacht? Ja. In der Hänge. Also die Laga ist die Landesgartenausstellung in Kamp-Lintfort. Und interessanterweise waren drei Leute aus der Gemeinde, also drei Gruppen von Leuten gestern auf dieser Landesgartenausstellung. Elke und ich waren da, weil es da einen Garten Eden gibt. Und jeden Tag ist um 12 da eine Andacht. Ne? Und da haben wir gestern eine Andacht gehalten und gebetet und haben gehofft, dass ein paar Leute kommen. Aber ja, na, das ist immer ein bisschen so eine Herausforderung, wer da gerade so um 12 vorbeikommt. Aber ihr habt es wahrscheinlich gar nicht gewusst, oder? Ne? Also weil man kann natürlich nur zu etwas hingehen, wenn man auch weiß, dass es stattfindet. Aber interessanterweise, ne, gestern waren wir alle da unterwegs und haben uns nicht gesehen. Ja. Dafür habe ich etwas anderes gesehen. Wir haben also auch in der Hängematte gelegen. Also das Besondere an dieser Landesgartenausstellung ist, dass es an jeder Ecke irgendwelche Hängematten gibt und man also wirklich ganz entspannt überall rumliegen kann. Stundenlang eigentlich. Und als wir da so schön hangen haben, da war so ein Lego-Spielplatz für Kinder, habe ich eine Szene beobachten können. Also die konnten eigentlich alle beobachten, die da rumlagen. Da war ein Kind, der hat sich so ein Haus aufgebaut mit so großen Lego-Steinen, ne? Nicht so kleine, sondern so große Lego-Blöcke waren das. Da hatte der sich sein Haus aufgebaut. Und nebenan waren mehrere Kinder, die haben ein zweites Haus aufgebaut. So. Und dann geschah es, dass plötzlich alle Lego-Steine alle waren. Was jetzt? Da fing an, ein Kind rüber zu schleichen von den vielen Kindern zu dem einen und sich bei dem eins zu mopsen. Dann hat der natürlich gekämpft und hat das nicht hergeben wollen. Da gab es einen Streit. Und jetzt ist etwas passiert. Da hat die Mutter von dem Jungen so eingegriffen, dass sie ihrem Sohn gesagt hat, gib doch mal was ab von deinen Steinen. Guck mal, dein Haus ist schon so groß, das andere Haus mit den vielen Kindern ist so klein, gib ihm doch was ab. Und er wollte natürlich nicht. Nein, er hat sein Haus verteidigt. Und dann hat die Mutter eingegriffen und hat einfach bei dem Haus ihres Sohnes zwei Steine abgebaut. Na, da merken wir schon, na, pädagogisch fragwürdig, ist rübergegangen, hat es den vielen Kindern gegeben. Und der Sohn, ja, seid gesegnet, nein, ist rüber und hat sich die Steine wieder nehmen wollen. Und es entbrannte ein Kampf. Und der Kampf hat sich verlagert auf einen riesigen Streit zwischen Mutter und Sohn. Ja, also der Junge hat sich dann nicht mehr eingekriegt, hat sich reingesteigert, er hat sein Haus verteidigen wollen, die Steine. Und die Mutter wollte, ne, hat ihn dann ein bisschen rausgezogen und wollte, dass er sich beruhigt. Und ist nicht weitergekommen. Also der hat da rumgeschrien, ne? alle Beteiligten konnten dann nicht mehr in Ruhe in irgendwelchen Hängematten hängen. Da waren alle Szenen dieser Situation. Und die Mutter hat es nicht geschafft, den Jungen zu beruhigen. Der Junge hat es auch nicht geschafft, sich selber zu beruhigen. Und wisst ihr, wer dann kam? Der Vater. Also weil die Mutter ihn gerufen hatte. Ne? Der, glücklicherweise gab es eben einen Vater in der Familie. Und der kam rein und hat ganz ruhig quasi versucht, seine Frau zu unterstützen, den Jungen zu beruhigen. Hat er eigentlich auch nicht so viel ausrichten können, hat den Jungen dann aber mitgenommen. Die wohnten wahrscheinlich ganz in der Nähe, hat gesagt, komm, wir gehen jetzt. Ja, und ist aus der Situation rausgegangen. Was für ein Glück für die Mutter, für den Jungen vielleicht auch, obwohl der es in der Situation natürlich nicht eingesehen hat, dass da ein Vater war. Ein Vater, der nochmal unterstützend eingegriffen hat, der ja mitgeholfen hat, diese Situation zu klären. Und dieses Gebet, unser Vater, beginnt eben auch mit Vater unser. Oder manche drehen das eben um. Unser Vater ist ja auch grammatikalisch etwas richtiger, ne? Unser Vater. Aber so eigentlich ursprünglich, ne? So auch bei Luther, Vater unser. Es ist ein Gebet, das direkt von Jesus kommt. Eine Empfehlung, eine Antwort auf die Frage, was sollen wir denn beten? Ein vorformuliertes Gebet. Ich bin eigentlich kein Fan von so vorformulierten Gebeten. Ich habe es, als ich zum Glauben gekommen bin, relativ früh entdeckt, dass es gut ist, frei zu reden mit Gott. Und ich bin nicht so ein richtiger Fan von Liturgie, von vorformulierten Gebeten. Aber interessanterweise, dieses vorformulierte Gebet, das ist eine runde Sache. Das lohnt sich, ja nicht nur anzugucken, sondern auch mitzubeten. Und jetzt kommt die Gefahr. Alles das, was wir nicht nur einmal, nicht nur zweimal, nicht nur 100-mal beten, es nutzt sich ab. Es kommt Routine rein. Ich war auch schon in Gottesdiensten von evangelischer, katholischer Kirche. Da wurde auch das Vaterunser gebetet, alles vor Corona, laut. Und ja, ich hatte so den Eindruck, das wird wahrscheinlich jeden Sonntag da gemacht. Und ja, man macht das so, man betet das mit. Und ich kann natürlich keinem ins Herz schauen, aber das ist einfach so eine Gefahr. Alles das, was wir wiederholen, was eine hohe Frequenz hat, dass das nicht mehr so richtig von Herzen kommt, dass sich das abnutzt. Und deswegen hat der Martin Luther, das ist jetzt der bekannte Christ, der hat auch was dazu gesagt. Der nannte nämlich das Vater unser den größten Märtyrer auf Erden. Also ne, keine Hitparade von, ne, also ist ironisch gemeint. Das Vater unser als größter Märtyrer auf Erden, denn jedermann plagt's und missbraucht es. Ohne alle Andacht wird's zerplappert und zerklappert. Wenige nur tröstet's noch und manche macht fröhlich der richtige Gebrauch. Also, Martin Luther hat das auch schon beobachtet, ne, dass die Gefahr ist, dass das nicht mehr von Herzen mitzubeten, sondern ne, einfach so aufzusagen, wie so ein Gedicht. Aber auch daneben, neben diesem Missbrauch, gibt es eben diesen guten Gebrauch. Und es wurde und wird mit Hingabe gebetet, geflüstert, geschrien, mit zitternden Lippen, für viele so als vielleicht als ein Strohhalm, ein letzter Strohhalm, wenn gar nichts anderes mehr geht, in manchen schwierigen Situationen, wo es eben vielleicht nicht mehr reicht, für irgendein eigenes Gebet, wo es ganz gut ist, dass es so ein vorformuliertes Gebet gibt, dass man, naja, weil wir es auch so oft gebetet haben, doch irgendwie auswendig drauf hat. An Kranken- und Sterbebetten oft eingesetzt, oft gebraucht, ebenso bei Taufen oder eben im Gottesdienst. Wenn wir uns hier mittwochs zum Gebet treffen, eine kleine Gebetsgruppe, wisst ihr davon? Ja, ne? Mittwoch, Gebetstreffen, wisst ihr, womit wir das immer abschließen? Ja, mit dem Vater unser. Auch Elke und ich sind eigentlich noch in einem ökumenischen Hauskreis in Duisburg. Der hat sich schon Monate nicht mehr getroffen. Und auch da kann ich das tatsächlich genießen, dass dann immer am Abschluss, das ist so sozusagen ne, auch so kein langes zur Landung ansetzen, sondern das Vater unser wird gebetet und dann wissen alle, dann ist es vorbei. Großväter und Mütter haben es gebetet und hoffentlich auch noch unsere Kinder und Enkel, dieses Gebet. Traurigen und fröhlichen Menschen nutzt es, dient es, eine Verbindung mit Gott herzustellen. Und alles ist von diesem knappen Gebet umschlossen. Alles steckt da drin. Himmel und Erde, tägliches Brot, menschliche Schuld, die Versuchung, das Böse, Gottes Reich und Kraft und Herrlichkeit, Großes und Kleines, tägliches und natürliches. Immer wieder neu können wir mit diesen Worten den verlorenen Draht, den vielleicht etwas geschwächten Draht, den dünnen Draht zu Gott erneuern, daran anknüpfen. Immer wieder neu den Glauben ausrichten auf diesen Gott, auf unseren Gott. Denn das Vaterunser lässt uns Menschen unsere Sprache zu Gott wiederfinden. Wenn sie unterbrochen wurde, wenn sie routiniert wurde, wenn sie vielleicht etwas dünn wird. Und es ist auch die Sprache der Kinder und des Vertrauens. Vater, das sagt ein Kind zu jemandem, zu seinem Vater im günstigsten Fall. Und weil dieses Gebet einfach zu hoch, zu tief, zu groß ist, um es für einmal zu betrachten, weil da zu viel drin steckt, möchte ich es eben gern aufteilen in den nächsten Wochen. Und vielleicht gelingt es uns dann auch nochmal ganz neu, so wie das Luther schrieb, getröstet und fröhlich zu einem rechten, zu einem richtigen Gebrauch es zu benutzen. Auch wenn es vielleicht in dieser Corona-Zeit nur vorn einer betet und wir es nur in Gedanken mitbeten können. Unser Vater im Himmel oder Vater unser im Himmel, so setzt Jesus ein, so beginnt er. Vater. Im Originaltext steht da Abba. Abba ist natürlich nicht die schwedische Popgruppe von vor ein paar Jahren gemeint, sondern es ist Hebräisch. Und für die Menschen, die zur Zeit von Jesus gelebt haben, war das eigentlich unerhört, was Jesus da macht. Gott als Papa, als Vater anzureden. Also es ist nicht ganz unüblich, aber es ist zumindest so in so einer, in der Öffentlichkeit unüblich gewesen. Vielleicht so im Persönlichen, vielleicht eher, aber Jesus war ja Lehrer und er hat 12 Schüler gehabt. Und in diesem Mini-Religionsunterricht Gott als Papa, als Vater anzureden, das war schon unerhört. Niemand von den frommen Leuten in Israel hat Gott öffentlich im Gebet so angesprochen. Den Schöpfer des Himmels und der Erde, den Herrn der Welt, Vater, Papi. Das sagt ein kleines Kind, ein Vierjähriges zu seinem Papa. Aber das können wir doch nicht zu Gott sagen. Und dagegen gibt es eine Menge Aussagen, die scheinen so dagegen zu sprechen. 1. Johannes 4, niemand hat Gott je gesehen, der ferne Gott, der unbekannte Gott, der weit entfernt ist, der Gott, der größer ist als wir Menschen, den wir ja nicht wirklich erreichen. Und für viele Menschen ist das eben auch tatsächlich eine schwierige Erfahrung. Kann ich Vertrauen haben, kann ich eine vertrauensvolle Beziehung zu jemandem aufbauen, den ich überhaupt gar nicht sehe? Wir Menschen sind optische Wesen. Wir brauchen das. 80% unserer Sinne macht der Sehsinn aus. Wie kann ich zu jemandem Vertrauen haben, den ich nicht sehe, den ich noch nie gesehen habe? Stell dir vor, du lernst im Internet jemanden kennen. Ihr findet euch gut. Das passiert ja heute ständig. Irgendwann kommt der Punkt, wo der eine fordert, lass uns mal treffen. Ich möchte dich mal sehen. Wer weiß, ob das Bild, was du mir schickst, auch wirklich stimmt. Wir brauchen das. Für Jesus schien das überhaupt keine Rolle gespielt zu haben. Er wusste, dass Gott, sein Vater, da war, ganz nah war, ihm ganz nah war. Dass er ganz Ohr war. Dass er ihn umgab wie eine schützende, bergende Haut. Jesus wusste ganz genau, wie Gott denkt und fühlt. Und er wusste, dass diese Beziehung zu ihm hält und durch nichts unterbrochen wird, auch wenn er auf der Erde war und Gott im Himmel. Größer könnte die Entfernung nicht sein. Und trotzdem wusste er sich verbunden. Er wusste von dieser Verbindung, die auch dann bleibt. Und deswegen hat er ihn ganz selbstverständlich mit Vater angeredet und legt uns das nahe, ebenfalls so zu tun und uns darin als Kinder des einen Vaters zu sehen. Vater unser. Mit diesen zwei Worten öffnet sich eine Tür, lädt uns ein, näher zu treten zu diesem großen, vielleicht manchmal fernen Gott. Ich brauche kein bestimmtes Ritual, es braucht eigentlich noch nicht mal einen Gottesdienst. Ich kann dieses Vaterunser auch alleine zu Hause sprechen. Auch keine geweihten Priester, keine Schamanen, um mit dem Schöpfer aller Dinge in Kontakt zu treten. Vater, Papa, sagen reicht eigentlich. Und damit sagen wir, du Gott bist der Einzige, der für mich zuständig ist. Sonst brauche ich eigentlich niemanden. Ich möchte dir vertrauen, auch wenn ich dich nicht sehe. Aber ich habe einmal Ja zu dir gesagt und ich möchte zu dieser Entscheidung stehen. Ich möchte dir vertrauen und ich möchte dieses Vertrauen ausdrücken, auch mit diesem Wort Vater. Sofort wird sicherlich bei dem einen oder bei jedem von uns die eigene Vergangenheit kommen. Dein Verhältnis zu deinem Vater, zu deiner Mutter. Wie war das? Es lässt sich sicherlich nicht mit ein, zwei Worten umreißen. Es gab sicherlich Zeiten, wo es und Situationen, wo es gut war. Es gab sicherlich bei jedem auch Zeiten, wo es schwierig war. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich 7 Jahre alt war. Und für mich hat es sich dann mit dem Vater irgendwie erstmal erledigt. Aber ich bin meinem Vater durchaus dankbar, dass er sich nicht hat ganz zurückgezogen, sondern dass er sich uns, mir und meinem Bruder, immer wieder mal zugewandt hat, uns auch eher so in praktischen Dingen geholfen. Beim Fahrrad reparieren, beim Moped reparieren. Er war schon noch da. Aber egal, wie unsere Beziehung, wie unser Verhältnis zu unserem leiblichen Vater damals war, und ich denke, es bei den meisten wird schon beides mit dabei gewesen sein, Positives und Negatives. So ist es. Als kleine Kinder, da brauchen wir den Vater und die Mutter. Da haben wir die Eltern dringend nötig. Und manchmal sind es eben nicht die eigenen Eltern, sondern Ersatzeltern. Großeltern, Pflegeeltern, Adoptiveltern, Tante, Onkel, irgendeine Bezugsperson, die dafür herhalten muss, wenn es die eigenen Eltern aus verschiedensten Gründen nicht schaffen, nicht da sind. Kleine Kinder brauchen diese Bezugspersonen, brauchen Vater und Mutter. Sie müssen ihnen zu essen geben, müssen für Kleidung sorgen, müssen sie ins Bett bringen, laufen, reden und all die wichtigen Dinge im Leben beibringen. Vor Gefahren beschützen, kurzum, ohne unsere Eltern wären wir als kleine Kinder eben auch nicht so lebensfähig gewesen. Bis zum gewissen Alter zumindest. Aber irgendwann kommt die Pubertät und die Kinder meinen, jetzt bin ich groß, jetzt brauche ich meine eigenen Eltern nicht mehr. Die eigenen Gleichaltrigen werden plötzlich wichtiger, die Alten werden weniger, man greift weniger auf die Erfahrung und die Kinder müssen sich reiben, müssen sich abnabeln. Das ist eine blöde Situation für die Eltern. Jeder, der pubertierende Kinder hatte oder hat, weiß, das ist nicht die schönste Zeit. Gestern auf dem Spielplatz war auch eine andere Frau Zeugin. Alle im Umkreis von 50 Metern waren Zeuge dieser Situation. Und eine andere Mutter fragte, die hatte auch noch kleinere Kinder, Ist es das schon oder wird es noch schlimmer? Und an meinem Gesichtsausdruck konnte sie sehen, da könnte noch mal was ganz andere Sachen auf sie zukommen. Und so eine Ablösung ist trotzdem wichtig. Ist der natürliche Gang des Lebens. damit Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene irgendwann selber ihr eigenes Leben bestimmen, eigene Schwerpunkte entdecken, eigene Werte finden, das, was ihnen wichtig ist. Und natürlich heimlich, still und leise und immer mehr kommen auch Sachen von den Eltern, wenn es gut gelaufen ist, mit hinein, in das eigene Wertesystem. Nicht offiziell, nicht zugegeben, aber so heimlich. Wie ist das in Bezug auf Gott? Müssen wir uns da nicht auch abnabeln von Gott? Jetzt, wo wir groß sind, wo wir mündig sind, wo wir erwachsen sind, wo wir schon so eine ganze Weile mit Gott unterwegs sind. Am Anfang haben wir ihn vielleicht gebraucht, aber jetzt schaffen wir es doch eigentlich so ganz gut, im Leben klarzukommen, oder? Viele Menschen denken so. Das ist mir in der letzten Zeit immer wieder begegnet, so eine Einschätzung. Dass Menschen meinen, sie sind groß, sie sind mündig und sie schaffen in unserer einigermaßen stabilen Welt, Gesellschaft, es schon ganz gut, ihr Leben so ohne Gott auf die Reihe zu kriegen. Sie brauchen keinen Gott, sie brauchen schon keinen Vater im Himmel. Wie ist das bei dir? Reicht uns Gott für Veranstaltungen hier in der Gemeinde, Gottesdienst oder für persönliche Fürbitten, die jeder so hat, wo er so seine Wunschliste Gott überträgt? Ich hätte gern Folgendes. Bum, bum, bum. Ach so, und dann fällt mir noch irgendwas ein von einem anderen, vielleicht so als Punkt 11. Und darüber hinaus, so richtig im Alltag, brauchen wir Gott? Fragen wir nach Gott? Beziehen wir ihn wirklich mit ein? Oder geht's ohne ihn eigentlich auch ganz gut? Gott ist für manche Menschen eine, auch eigentlich mehr so eine Erfindung, eine Projektion für die, die als alleine nicht gut hinbekommen, die allein Angst haben, die eher versagen, es nicht aus eigener Kraft schaffen, ihr Leben zu gestalten, zu meistern. Moderne, aufgeklärte Menschen brauchen so etwas nicht. Vater unser im Himmel, ein alter Kinderglaube aus Kinderbibeln. In meiner Erwachsenenbibel, da weiß ich gar nicht mehr, wo das steht. Hatte ich übrigens auch noch nicht gesagt, wo es steht. Weiß jemand, wo es steht? Nochmal ein bisschen lauter. Ein Kapitel später, gar nicht schlecht. Matthäus 6. Genau. Aber innerhalb der Bergpredigt, genau, Matthäus 5 bis 7 ist die Bergpredigt und mittendrin sozusagen als Kern des Ganzen. Matthäus 6, die Verse 9 bis 13. Da ist die Bergpredigt. Es gibt noch eine Putt-Version, eine Light-Version für zwischendurch, to go, wenn man mal unterwegs ist. Lukas 11. Das ist aber nicht das vollständige Vaterunser. Das ist sozusagen, ja, eine kleine Version, eine Light-Version zum Anfüttern. Aber Matthäus 6, Verse 9 bis 13. Vater unser, auch für Erwachsene, auch wir Erwachsenen brauchen einen Vater. Auch wenn wir natürlich als Menschen unseren leiblichen Vater jetzt nicht mehr so brauchen wie kleine Kinder. Und trotzdem ist es gut, die eigenen Eltern, Großeltern, zumindest im Blick zu haben, im dankvollen Blick. Vater im Himmel, ist das nur eine Autorität, von der wir uns befreien müssen? Oder leben wir mit diesem Vater? Konnten wir diesen Kinderglauben in unseren Erwachsenenglauben herüberziehen? Was würde Jesus dazu sagen? Er, der uns dieses Gebet empfohlen hat. Ich glaube, er würde sagen, das musst du selbst wissen, das musst du selbst entscheiden. Wenn du meinst, so im großen Ganzen, bei den Kleinigkeiten des Lebens, ohne Gott auszukommen, okay, ich mache dir keinen Druck. Ich sage euch nur, was ich weiß. Du und ich, wir alle haben ein Woher und auch ein Wohin. Und jetzt sind wir mittendrin gemeinsam unterwegs, diese 80, 90 Jahre, von dem Woher auf dem Weg nach dem Wohin. Und ich möchte euch begleiten. Ich möchte euer Reiseführer sein für diese Zeit, für diese Pilgerzeit hier auf der Erde. Und ich meine nicht unbedingt mehr deine leiblichen Eltern. Ich meine Gott, von dem alles kommt, der Urgrund allen Lebens, der alles Leben gestiftet hat, geschenkt hat. Und ich bin überzeugt, auch deine Eltern konnten dir das Leben letztendlich nicht wirklich alleine schenken. Letztendlich hat es Gott geschenkt, dass du geboren wurdest. Und er hat gesagt, ja. Er hat ja zu dir gesagt und er hat gesagt, ja, du sollst leben. Du sollst geboren werden am, jetzt weiß ich nicht alle eure Geburtsdaten aus dem Kopf, aber am so und so vielten und du sollst leben und du sollst mich entdecken. Und ich möchte dein Vater werden und bleiben. Auch wenn dein leiblicher Vater vielleicht das nicht ausgefüllt hat oder eben schon irgendwann auch nicht mehr da sein wird. Er hat ja zu dir gesagt. Und dieses Ja Gottes gilt für das ganze Leben. Ab dem Moment, wo du das für dich persönlich in Anspruch nimmst und sagst, ja, ich lasse mich darauf ein. Und das bleibt. Dieses Ja Gottes wird durch nichts außer Kraft gesetzt. Es gilt über unseren Tod hinaus. Und dann wirst du auch wieder mit mir, mit Jesus vereint sein. Das, glaube ich, würde Jesus uns sagen, wenn jemand meint, diese Worte des Vaterunsers wären veraltet und würden nur in der Kinderbibel ihren Platz haben. Und deswegen hat er uns immer wieder von seinem Vater erzählt. Deswegen hat er sich immer wieder zurückgezogen und hat Kontakt mit seinem Vater aufgenommen. Und er hat sich das in den Kopf gesetzt, Gemeinschaft mit uns zu haben. Er möchte, dass wir diesen Anfang mit ihm machen und diese Beziehung halten. Und dass wir dieses Ja entdecken, egal was wir auch verbockt haben. Und diese Geschichte vom verlorenen Sohn, die ist, glaube ich, deshalb in der Bibel, um aufzuzeigen, dass es für jeden, egal was der in den Sand gesetzt hat, ein Zurück gibt zum Vater. Diese Geschichte ist so drastisch, so deutlich, dass sie aufzeigen möchte, es gibt für jeden verlorenen Sohn, für jede verlorene Tochter die Möglichkeit umzukehren, wenn Umkehr auch eine schwierige Sache ist. Bei dieser Geschichte lesen wir, der hat sich's auch nicht leicht gemacht, der hat das rausgezögert, der hat erst noch versucht, durch irgendwelche Jobs, durch irgendwelche ungünstigen Jobs nicht umkehren zu müssen und es doch noch irgendwie hinzubekommen, es gebacken zu bekommen. Schweinehüten mit Schweinen aus dem Schweinetrog fressen, essen, ist nicht lecker. Aber er schafft diesen Punkt und diese ausgestreckten Arme des Vaters sind sensationell. Es gibt diese bekannte Geschichte mit den weißen Bettlaken. Kennt ihr die? Also kurz zusammengefasst, auch ein Sohn reist aus, ne, in ein anderes Land und weiß nicht, irgendwann kommt er auch zu dem Punkt, dass er sich fragt, kann ich wieder zurück? Kann ich wieder zurück zu meinen Eltern? Bin ich willkommen? Und er schreibt einen Brief und kommt nochmal in die Stadt, wo seine Eltern leben, versteckt sich da so ein bisschen an der Bushaltestelle und hat vorher einen Brief an seine Eltern geschrieben, wenn ihr mich trotzdem wieder annehmen würdet, dann hängt bitte ein kleines weißes Taschentuch aus dem Küchenfenster. Das soll das Zeichen sein. Und er versteckt sich an der Bushaltestelle, damit ihn die Eltern nicht sehen. und ist ganz spannend, ist ganz aufgeregt und guckt mit dem Fernglas auf das Elternhaus und sieht, das ganze Haus ist in Weiß gehüllt. Alle Bettlaken, die die Eltern finden konnten, haben die an jedes Fenster gehangen, nach draußen gehangen, das ganze Haus ist weiß eingehüllt. Ein schönes Bild, dass Gott möchte, dass wir einmal generell und dann auch immer wieder umkehren zu ihm. Gott wird es nicht müde, zu sagen, also jetzt hör mal her, jetzt bist du schon 25 Mal umgekehrt, jetzt reicht's aber. Nein, Gott lässt seine Arme ausgestreckt. Deswegen ist Gemeinde, deshalb ist Kirche entstanden, dass wir dieses Angenommensein durch Gott erleben können, immer wieder, und dass wir das auch weitertragen können. Für innerlich heimatlose Menschen, um klarzumachen, es gibt eine Heimat für jeden Menschen. Es gibt ein Willkommen. Es gibt ein Haus mit weißen Bettlaken. Nicht als Aufgabe, dass derjenige, das Gott aufgegeben hätte. Nein, wir sind willkommen und wir bleiben willkommen. Wir haben das Recht, zu Gott, auch dem Schöpfer, Vater zu sagen und umzukehren. Vater unser im Himmel, wer das von Jesus angesteckt noch und wieder beten kann, für den erhältst das Leben und die Welt vielleicht ein kleines anderes Gesicht. Der kann daran festhalten, dass unsere Welt trotzdem von guten väterlichen Händen gehalten und getragen wird, auch wenn es manchmal nicht so scheint. Wer das Vater unser mit dem Herzen mitbeten kann, der weiß sich als Kind eines guten Vaters im Himmel, als Söhne und Töchter eines guten Gottes und nicht als Spielball von irgendwelchen anonymen evolutionistischen Machtgedanken ausgeliefert. Nicht als kleine Nichtse in einem großen Universum dahintreibend durch das große Vakuum, sondern gehalten von dieser Sehnsucht Gottes nach dir. Du bist geliebt vom Chef des Lebens. In ihm haben wir eine erstklassige Adresse für unsere Bitten, für unsere Klagen, für unsere Zweifel, für unsere schlaflosen, unruhigen Stunden, für unsere Ängste. Wenn die Tür zum Operationssaal sich öffnet, wenn eine Prüfung ansteht, ein schwieriges Gespräch. Wer dann immer noch Vater sagen kann, weiß, dass da auch ein Wille ist, der da geschehen soll, im Himmel genauso wie auf der Erde. Und dass nichts unmöglich ist, sondern dass Gott alles möglich ist. Nicht das Spaß haben soll das Erste und das Letzte sein, was uns hier auf der Erde als Ziel vor Augen geführt wird, sondern das Füreinander und Miteinander-Dasein. Wer unser Vater, wer mein Vater sagen kann, der weiß auch, dass da noch andere sind, die das auch sagen können. Brüder und Schwestern, Mitchristen, die das genauso formulieren. Mein Vater, unser Vater, mit denen ich mich in eine Reihe stellen kann, in eine Gemeinde stellen kann, in eine Stadt stellen kann mit anderen Christen, anderer Gemeinden und Kirchen. Wer Gott, diesem Jesus nach, mit Vater im Himmel anreden kann, der bleibt auch seinem Leben und dieser Erde den Menschen darauf treu und weiß, dass es eine Aufgabe gibt, die Gott für dich, für mich bereithält. Dieses Vater unser bindet uns zusammen. Viele Worte stecken da drin. Aber ein Wort fehlt. Wisst ihr welches? Es fehlen ganz viele. Aber es fehlt ich, mir, meiner, mich. In dem Vaterunser geht es nicht um das Einzelne, um mich, um meine persönlichen Bedürfnisse. Wir beten das Vaterunser. Glaube und Gebet, persönlich zu Hause, führt in die Gemeinschaft mit diesem Gott. Ein für sich nur selbst Glauben ist nicht der Glaube im Sinne von Jesus. Es ist kein frommer Ego-Trip. Vater unser im Himmel, es sind nur vier Worte und doch im Grunde eine Zusammenfassung unseres Glaubens. Vier Worte, das haben wir für diesen Sonntag, für die neue Woche, für unser ganzes Leben eigentlich zu lernen, wenn wir das sagen können mit dem Herzen. Aber, lieber Vater. Amen.